Hey, so schön, dass ihr alle da seid. Schaut euch mal um, was für tolle Leute hier sitzen. Ist es cool, miteinander unterwegs zu sein, hier in Freiburg. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal da und denkst, was ist denn das hier? Ja, wir sind eine Kirche, wir lieben Jesus und wir sind begeistert von ihm und vom Leben auch. Ja? Und das darf man auch sehen, dass man begeistert ist. Also zeig mal deinem Gesicht, dass du begeistert bist. Ja, ist manchmal ganz gut, dass wir einfach mal wieder lernen zu lachen in Deutschland, ja, und uns zu freuen und einfach begeistert zu sein, okay? Und ich bin begeistert, dass wir so schönes Wetter haben. Und genau, yes, geschaffen, um zu schaffen. Warum sprechen wir darüber? Wusstest du, dass du etwa ein Drittel deiner Zeit, deines Lebens irgendwo im Kontext von Arbeit verbringst? Ja, also wir so ein typischer Tagesablauf, ist schon richtig, so etwa 8 Stunden schlafen, etwa im Durchschnitt 8 Stunden arbeiten und dann 0,25 Stunden Ehrenamt, ja, das ist der kleine Teil, und 2 Stunden Mediennutzung, fand ich auch interessant, das ist so der Durchschnitt, ja? 2 Stunden, also wenn du drüber bist, dann bist du über dem Durchschnitt, okay? Aber die Frage ist ja, was gehört zu Arbeit? Und da habe ich eine coole Grafik dabei. Das ist von Amt genau für Statistiken. Arbeit pro Woche ab 18 Jahren. Und da sagt man, okay, 43% arbeiten in Erwerbstätigkeit. Ja? Das ist so das Größte. Das ist das, wenn du einen Arbeitgeber hast. Dann haben wir 12% Küche. Wer fühlt sich da gesehen? Gibt es da Leute? Okay, das heißt, in der Küche die Spülmaschine auszuräumen, würden wir definieren, ist Arbeit, oder? Ja. Mhm. Dann haben wir Putzen und Waschen. Okay, auch Arbeit, ja? Würdet ihr sagen? Okay, Noah sagt ja, alles klar. Dann Garten und Handwerk. Wer würde sagen, Gartenarbeit ist Arbeit? Ja, gut, sagt das Wort schon. Und ich erinnere mich immer, wir hatten eine 4 Meter hohe Hecke. Und ich sage euch, das ist Arbeit. Ja, danach bist du fertig. Ich hatte Muskelkater tagelang an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass da Muskeln sind. Ja? Also Gartenarbeit ist Arbeit, definitiv. Dann haben wir weiter Einkaufen und Haushalt. Also wer geht denn gerne einkaufen? Na, also Lebensmittel. Also Shopping schon, auch Lebensmittel. Okay, cool. Gut, dann können wir das vielleicht ein bisschen besser delegieren hier. Genau, Einkaufen, Haushalt ist auch Arbeit. Dann Betreuung von Haushaltsmitgliedern. Das ist so eine schöne Formulierung für alle schlaflosen Nächte, die wir Mütter dann mal haben. Das ist hier auch Arbeit, 6%. Doch sind doch recht wenige Leute, gell, die Haushaltsmitglieder betreuen. Dann Ehrenamt 4% und Wege zur Arbeit und so weiter. Das heißt, der Begriff Arbeit ist sehr, sehr umfassend. Das heißt nicht nur, wir reden nicht nur geschaffen, um zu arbeiten, okay, du bist geschaffen, um deinen Job in irgendeinem Unternehmen gut zu machen, sondern Arbeit heißt auch, hey, wie gehe ich mit meinen Kindern um, meine Gartenarbeit, all diese Dinge sind da mit drin. Interessant ist in Deutschland, dass die Teilzeitquote, Leute, die nur noch Teilzeit arbeiten, inzwischen bei 22,2% ist. Und so auch viel höher als alle anderen Länder in der EU. Also Deutschland hat die höchste Teilzeitquote und die Arbeitszeit ist gesunken. Inzwischen haben wir durchschnittlich 34,4 Stunden als Arbeitszeit in Deutschland. Interessant ist, dass noch nie in der ganzen Geschichte so wenig gearbeitet wurde im Durchschnitt und trotzdem so viele Leute in einem Burnout sind. Das steht in keinem Verhältnis. Also es ist total interessant mal zu sehen. Und wir müssen verstehen, dass wir da in einem Balanceakt auch unterwegs sind. Deswegen habe ich hier unser Balance Board aus dem CrossFit dabei. Okay, ich zeige es euch mal. Ja, das ist so ein Ding. Okay, und das muss man dann hier so hinlegen. Und das müssen wir dann, eine Minute, wie lange müssen wir das aushalten?
Ich habe es noch nie gemacht.
Okay, du hast es noch nie gemacht. Die Davina kann es eh viel besser als ich. Also, ja, das Balance Board, du versuchst jetzt hier die Balance zu halten. Könnt ihr nachher mal ausprobieren. Okay, und genau so passiert es uns ganz oft im Leben, dass wir von der einen Seite vom Pferd fallen. Wir arbeiten bis zum Sterben, also irgendwie, wisst ihr, wie ich meine, Überstunden und Sonstiges. Oder wir sind auf der anderen Seite vom Pferd und sagen, also ich mache nach meinem Abitur erstmal ein Sabbatical und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt einen Job mache und dann schauen wir mal weiter, was da so abgeht. Amen. Ja? Also Also es gibt beide Seiten, wo wir vom Pferd fallen können. Und deswegen müssen wir lernen, da balanciert durchs Leben zu gehen. Deswegen seid ihr heute da. Meine Message von Work-Life-Balance zu Work-Christ-Balance. Also von Work-Life-Balance zu Work-Christ-Balance. Und da möchte ich direkt mal mit euch in eine Bibelstelle reingehen, wo wir in ein richtig geniales Geheimnis eintauchen. Wer liebt Geheimnisse? Und die schauen wir uns jetzt hier mal an. Kolosser 1. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und wisst ihr, die anderen Völker sind auch wir gemeint. Weil ursprünglich war Jesus für die Juden da. Und er sagt aber, nee, hey, das gilt nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Das heißt, die anderen Völker bist du. Das heißt, du bist inkludiert in dieses Geheimnis. Und das ist das Geheimnis. Jesus lebt in euch. Das ist das Geheimnis. Jesus lebt in dir. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Das ist das Geheimnis. Er lebt in dir. Und das müssen wir verstehen. Es gibt nicht irgendwie einen Ort, der heiliger ist, wo Jesus ein bisschen mehr in dir lebt. Oder einen Ort, wo er ein bisschen weniger in dir lebt. Sondern er lebt in dir. Das ist Fakt. Und dafür habe ich die Matroschka-Puppe. Kennt ihr das? Ja. Manche? Okay. Also, da gibt es immer wieder... Okay, das ist, bin ich. Ja, also rosa habe ich ja heute auch an. Ja, also ich bin hier die Matroschka. Und wenn ihr mich aufmacht und guckt, was in meinem Inneren ist... ist da Jesus. Das heißt, überall, wo Matrioschka hingeht, ist Jesus dabei. Ist das gut? Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Training gehe, ins CrossFit, würdet ihr sagen, Jesus ist dabei? Oh ja. Okay, wenn ich jetzt zum Bus laufe und an der Bushaltestelle auf meinen Bus warte, morgens, wenn ich zur Schule muss, würdet ihr sagen, Jesus ist dabei? Okay, das heißt, wenn ihr zur Arbeit geht, in eurem Büro sitzt und den Schreibtisch leckt, wollte ich schon sagen, wenn ihr da eure Arbeit verrichtet am Schreibtisch, würdet ihr sagen, Jesus ist dabei? Ja. Würdest du sagen, wenn du nachts aufstehst und dein Kind wickelst, Jesus ist dabei? Ja. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es gibt nichts, was ein bisschen mehr geistlich ist, wo Jesus ein bisschen mehr dabei ist. Und es gibt auch keine Orte, wo Jesus ein bisschen weniger dabei ist. Sondern an dem Ort, wo du bist, ist Jesus mit dir. Er lebt in dir. Er will durch dich leben. Das ist eine gute Nachricht. Also kannst du dir vorstellen, das Äußere wäre durchsichtig. Und dann sieht man, wenn man mich sieht, sieht man nur noch Jesus. Und das ist das Geheimnis. Das hat Gott mit dir vor. Das ist deine Berufung, dass du ihm ähnlicher wirst und dass du im Leben lebst wie Jesus. Wir sind hier auf der Erde gesetzt an Christi statt, heißt es in einer Bibelstelle. Das heißt, Jesus hat sich entschieden, wieder zurück in den Himmel zu gehen. Finde ich eine gute Entscheidung für ihn. Und dann hat er gesagt, hey, aber auf der Welt muss es ja auch weitergehen mit meinem Reich. Und deswegen hat er dich in die Welt gesetzt. Okay? Das heißt, dein Job hier in dieser Welt ist, zu sein wie Jesus. Und an den Orten, wo du bist, sein Reich, das, was seine Kultur ist, reinzubringen. Das ist unser Job, das ist unsere Berufung. Das heißt, an unserem Leben wird Jesus sichtbar. Und wir lesen das hier in dieser Bibelstelle, Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Jetzt ist ja die Frage, erzählst du wirklich überall, wo du hinkommst, von Jesus? Manchmal nicht. Ich würde sagen, ja. Warum? Weil meine Gesichtsmimik erzählt von Jesus. Meine Art, wie ich mit Menschen spreche, erzählt von Jesus. Wie gehe ich damit um, wenn ein Stück Papier auf dem Boden liegt und ich laufe einfach weiter? Oder hebe ich es auf? Das heißt, meine Handlungen zeigen, erzählen von Jesus. Wie ich jemandem zuhöre, wie ich jemandem gegenüberstehe. Ob ich mit Freude ins Büro reinkomme morgens oder nicht. Es erzählt von Jesus. Das heißt, du erzählst überall. Die Frage ist nur, bist du dir dessen bewusst? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. In unserer Mimik, in unserer Ausstrahlung, all das, was wir sind. Wir wollen sein wie Jesus. Das heißt, wenn ich an meinen Arbeitsplatz komme, dann soll doch da die Umgebung verändert werden. Es gibt eine Umfrage von 2018 vom Institut für Generationsforschung. Da wurden 2000 junge Menschen befragt, was ihnen am potenziellen Arbeitgeber am wichtigsten wäre. Was glaubt ihr, was diesen jungen Leuten am wichtigsten ist? Authentizität, sagt jemand? Kohle? Wertschätzung? Freiheit? 88,5% sagen eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Das ist das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Jetzt ist doch die Frage, aber wo kommt denn diese angenehme Arbeitsatmosphäre her? Die gebe ich ja vor. Ich erzähle euch eine Story. Ich war in meinem Studium bei uns in der Firma in ganz unterschiedlichen Abteilungen. Ich erinnere mich noch gut, ich war in der Exportabteilung, da war eine Kollegin und die hat immer nur negativ gesprochen. Da war eine Atmosphäre in diesem Office. Ich bin überhaupt nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen. Jeden Morgen wusste ich, Mist, ich muss da wieder hin. Und diese Atmosphäre, die erdrückt mich. Da war Streitkultur, die hat sich den ganzen Tag nur beschwert. Da war kein positives Wort. Das war eine furchtbare Atmosphäre. Aber jetzt hat Gott mich als Matrioschka dahingestellt. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann natürlich zu meinem Personalchef gehen und sagen, also Export, ich weiß, da werde ich eh nie hin, das ist nicht meine Berufung. Ich glaube, ich gehe doch lieber in die Buchhaltung. Ja, könnte ich ja machen. Aber dann würde ich ja nicht das machen, was Gott mit mir davor hat, weil warum hat Gott mich denn zu dieser Zeit an diesen Ort gestellt? Er hat das ja mit verantwortet, dass ich da in diesem Exportbüro hocke. Und jetzt ist doch die Frage, was mache ich jetzt? Und wisst ihr, ich habe angefangen, sie zu ermutigen. Ich habe angefangen, ihr zu sagen, hey, ich finde es so stark, was du hier machst. Boah, du hast so eine Erfahrung, kannst du mir da ein paar Sachen von erklären? Ich will von dir lernen. Auf einmal hat diese Frau Anerkennung bekommen. Auf einmal war da jemand, der ihr, obwohl sie sich verhalten hat wie jemand, der ihr Mut zugesprochen hat, der Identität in sie reingesprochen hat. Und die Arbeitsatmosphäre in diesem Büro hat sich verändert. Das heißt, du hast die Möglichkeit, weil Jesus in dir lebt, kannst du eine andere Kultur leben. Du kannst andere Gesetze sozusagen in Form bringen. Du kannst die Atmosphäre bestimmen. Du kannst sie verändern. Das heißt, es ist wichtig, dass du erkennst, da an den Ort, wo Gott dich gerufen hat, hat er was mit dir vor? Sollst du Licht sein? Sollst du Salz sein? Und genau das ist auch oft bei dieser Balance, dass wir oft dann von der falschen Seite vom Pferd fallen und sagen, nee, also meine Berufung ist jetzt Export nicht. Ah, ich mache doch lieber das andere, dann kündigen wir unseren Job. Aber bleib doch mal in der Mitte und sag, okay, Jesus ist meine Balance. Okay, ich übe es noch. Und er gibt mir die Kraft, dort einen Unterschied zu machen. Ja, dass wir nicht den Situationen aus dem Weg gehen und flüchten, sondern dass wir sagen, okay Gott, du hast mich jetzt dahingestellt, ich will lernen, dir ähnlicher zu werden durch diese Umstände. Und das Thema ist nicht so, genau was ich mache, bin ich im richtigen Feld unterwegs, mache ich den richtigen Job, das richtige Studium, bin ich in der richtigen Klasse gesetzt. Gott ist vielmehr daran interessiert, wie du die Dinge tust, als was du tust. Das heißt, es ist nicht so entscheidend, was du tust, sondern wie du es tust. Ganz viele Leute fragen mich, hey, was ist meine Berufung? Was soll ich für ein Studium wählen? Wo soll ich hin? Und wisst ihr, was ich ganz oft sage ist, hey, stell dir vor, so ein Bild von einer Lichtung im Wald und da gibt es ganz viele Waldwege, die führen zu dieser Lichtung. Ja, aus einer Adlerperspektive das zu betrachten. Sag ich, und guck mal, wenn du weißt, dass Jesus in dir lebt und du mit ihm drüber sprichst, dann wird er dich Wege führen und die kommen zur Lichtung. Du kommst zur Lichtung, ganz egal, ob du jetzt Jura studierst oder ob du BWL studierst, ob du jetzt in der 8. Klasse A, B bist oder in der C, A. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so entscheidend, was wir tun, sondern wie wir die Dinge tun. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, hey, Gott hat mich in ein Umfeld gestellt, damit ich dort ihm ähnlicher werden soll. Dass an deinem Leben sichtbar wird, so sieht Liebe aus. So sieht Ermutigung aus. So sieht jemand aus, der Kraft hat. Mich hat eine Kollegin mal gefragt, Michi, woher nimmst du deine Kraft? Weil sie an meinem Leben irgendwie gesehen hat, das ist irgendwie krass. Und dann, das war für mich die Steilvorlage, jetzt konnte ich dir über Jesus erzählen. Das heißt, an unserem Leben wird sichtbar, wie Jesus ist. Und deswegen bist du in deinen Job gestellt. Das heißt, Gott ist es wichtiger, wie wir die Dinge tun, als was wir tun. Und da zeige ich euch meine Bibelstelle in Kolosser 3, die das auch erklärt. Da sagt Paulus, ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Also wenn wir uns vorstellen, dass Paulus das hier zu Sklaven sagt, das ist die niedrigste Form von Arbeit überhaupt. Und er fordert von ihnen, dass sie sorgfältig sind und dass sie nicht nur dann sorgfältig sind, wenn sie beobachtet werden, sondern immer. Und jetzt setzt es mal für dich ein, wenn du Schüler bist. Machst du sorgfältig deine Hausaufgaben oder machst du sie nur dann, wenn der Lehrer das dir sagt und danach kontrolliert? Was sind wir sorgfältig bei dem, was unser Arbeitgeber uns anvertraut hat? Oder machen wir es nur dann, wenn der Chef hinguckt? Oder gehorcht ihnen bereitwillig? Haben wir dieses Herz, dass wir sagen, ja, okay, ich will meinem Chef gehorchen, auch wenn er Sachen entscheidet, die ich nicht gut finde? Mache ich damit? Tut ihr eure Arbeit mit Eifer und Freude? Würdest du sagen, dass du, wenn du morgens aufstehst und deine Kinder kommen und das ganze Küche ist schon wieder vermatscht, weil die sich Nutella-Brote selber geschmiert haben, dass du dich freust und Eifer hast für deinen Job heute als Mama? Okay, ich fordere euch heraus. Und ich sag dir eins, das kannst du ohne Jesus nicht. Das kannst du aus dir selber heraus nicht. Deswegen kommen wir wieder zurück zum Geheimnis. Jesus lebt in dir. Das heißt, du lebst aus der Kraft eines anderen. Das heißt, du hast diese Situation und sagst, ich weiß gerade gar nicht, wie ich da jetzt wirklich vor Leben reagieren soll. Aber Jesus ist doch da. Das heißt, ich kann dann morgens sagen, okay Gott, ich kann's nicht. Aber ich weiß, du lebst in mir und du scheinst jetzt durch mich und du zeigst mir jetzt, wie ich jetzt in der Situation reagieren darf. Das ist ein Riesenunterschied, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft die Dinge zu managen oder wenn wir sagen, hey, da ist doch jemand, der lebt in mir, der will durch mich leben und er weiß doch, wie Frieden aussieht. Und dieser Frieden, der ist mir versprochen, weil er lebt ja in mir, dass ich diesen Frieden habe, in Situationen zu sein. Also wenn wir lernen wollen, in Eifer und Freude zur Arbeit zu gehen, dann müssen wir Jesus bitten, dass er uns dabei hilft, dass er durch uns leuchtet, durch uns lebt. Und dann steht hier noch, dient dem Herrn Jesus Christus. Was heißt es? Das heißt, dass in allem, was du tust, in deiner Arbeit, wir hatten vorhin den Kreis, was beinhaltet alles Arbeit, du dienst darin Jesus. Das heißt, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann dienst du gerade Jesus. Wenn du dich für dein Studium vorbereitest und dort in der Vorlesung sitzt, dann dienst du Jesus. Wenn du deinen Garten aufpolierst, damit deine Frau sich freut, dann dienst du Jesus. Okay, und wenn wir das anfangen, dann wird sich unsere Herzenseinstellung auch total verändern. Und ich habe 3 Punkte für uns heute mitgebracht, auf was es ankommt. Was dazu führt, dass wir wirklich in dem Leben, was Gott mit uns vorhat, dass wir sind geschaffen, um zu schaffen. Was sind Dinge, die wirklich da wichtig sind? Das erste ist, auf deine Herzenshaltung kommt es an. Was ist deine Perspektive für deinen Alltag? Weißt du, man kann sich natürlich ununterbrochen, also ich spreche jetzt mal als Mama, darüber aufregen, dass die Socken quer rumliegen oder die Dienste nicht erledigt sind. Oder ich sage, wow, Gott hat mir Kinder geschenkt, ich bin Mama. Danke, Jesus. Das ist eine ganz andere Perspektive. Du kannst als Arbeitnehmer sagen, ja, mein Chef ist so blöd und überhaupt und der sieht überhaupt nicht, was ich alles mache. Oder du sagst, wow, danke, dass ich einen Job habe, dass ich finanziell versorgt bin. Es gibt viele, die suchen einen Job und finden keinen. Ja, also das ist genau die Frage, so, in welche Herzenshaltung hast du für das, wo Gott dich reingestellt hat? Oder auch als Schüler, egal was, setz es mal für dich ein und jetzt stell dir wieder diesen Vers vor, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit himmlischem Erbe belohnen wird, dient Christus Jesus. Das heißt, du dienst deiner Arbeit mit ihm. Und zufrieden mit der Arbeit zu sein, kann auch ein Nichtchrist, wenn es easy ist. Aber in Herausforderungen, da wird sichtbar, okay, jetzt kommt Jesus. Deswegen wird Gott dich, bin ich sicher, in herausfordernden Zeiten schicken, vielleicht in herausfordernde Arbeitsumfelder, dass du lernst, wie er zu agieren, dass du lernst, wie er zu reagieren. Das kannst du nicht aus dir selber raus und Gott bringt uns das bei. Deswegen hat er dich in ein Umfeld gestellt, wo du das vielleicht noch nicht erlebst, weil du bist die Person, die es reinbringen soll. Du bist das Licht, du bist an Christi Stadt in deiner Umgebung, in deinem Studium, in deiner Schule, in deiner Arbeit, in deiner Situation, in deiner Familie. Du bist gesetzt. Jetzt ist ja die Frage, was machst du damit? Und dafür müssen wir lernen, dass unsere Herzenshaltung sich verändert. Dass wir sagen, Jesus, danke für das, was du mir anvertraut hast. Danke, dass ich da drin bin. Danke, dass du es mir zutraust, sorgfältig zu sein. Danke, dass du es mir zutraust, mit Freude in die Arbeit zu gehen. Weil ich weiß, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Er gibt mir die Kraft. Er versorgt mich. Es ist nicht meins, dass ich Freude ausstrahle. Aber die Freude kann ich mir mal Gott abholen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir als Kirche dann Vorbild sind. Dass wirklich Arbeitgeber sagen, ich muss Christen einstellen, die sind anders. Ich brauche eine neue Führungskraft, ich muss einen Christen nehmen. Die reagieren anders, die leben anders, die sind zuverlässiger. Dass wir als Christen die zuverlässigsten, die besten Mitarbeiter sind, die irgendwo auf dem Arbeitsmarkt sind. Und Christus in dir ist ja der größte Wettbewerbsvorteil, den es überhaupt gibt. Ja, weil wenn du mit Christus zusammen in irgendeine Verhandlung gehst, ja, da hat der andere ja eh schon verloren. Versteht ihr? Wenn du mit Christus zusammen in deine Schule gehst, da ist doch schon ein ganz anderer Umstand gesetzt. Dann wundern sich die Leute, dass du irgendwelche Lösungen weißt, die du gar nicht wissen kannst, weil du gelernt hast, auf Gott zu hören. Eine aus meiner Small Group, die hat studiert und die hat immer den Gott gefragt, so, was soll ich überhaupt lernen? Und Gott hat ihr genau die Themen gesagt, die sie lernen soll. Und genau die kamen dran. Sie hat nichts anderes gelernt. Das ist genau das. Sie ist in ihr Umfeld gestellt, als Studentin zu sagen, okay, ich mache mein Studium doch nicht alleine. Das wäre ja dumm. Ich mache es mit Jesus. Und deswegen erziele ich Erfolge, wo andere nur hinschauen und sagen, hey, wie machten die das? Logisch, sie lebt aus der Kraft eines anderen. Das ist Licht sein inmitten von Finsternis. Das Zweite ist, auf dein Tun kommt es an. Ich habe schon gesagt, wir sind ja gesetzt an Christi Stadt hier auf diese Welt und wir sollen ihm ähnlicher werden. Jetzt ist ja die Frage, wie hat Jesus das ganze Thema Arbeit gelebt? Wusstet ihr, dass Jesus Zimmermann war? Dass er wirklich in einem harten Beruf war? Haben wir Zimmermänner hier? Ja, leider nicht. Ja. Okay, haben wir Zeltmacher da? Das war nämlich der Paulus. Ja, ein Zeltmacher. Oder der David, der war Hirte. Da musste man Schafe scheren. Guckt euch das mal an. Das sind alles Knochenjobs gewesen, die alle hatten. Das waren nicht irgendwelche, ich sitze auf dem Bürostuhl und tippe ein bisschen auf dem Computer rum. Ja, und dann verkürzen alle Sehnen, weil ich ja die ganze Zeit nur sitze. Ja, nein, die hatten richtige Knochenjobs. Und dazu ist dein Körper übrigens auch geschaffen. Wusstest du, wie belastbar dein Körper ist? Du kannst unheimlich viel schaffen. Nur in unserer westlichen Kultur, da schrumpfen unsere Muskeln. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich ins Fitness gehe, weil ab einem bestimmten Alter fangen an, deine Muskeln zu schrumpfen, wenn du sie nicht benutzt. Ja, und dann bin ich als alte Frau irgendwie hier, ne? Das will ich ja nicht. Also fange ich jetzt an, meine Muskeln aufzubauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu arbeiten. Dass wir nicht zu Hause rumchillen, sondern dass wir sagen, hey, Gott hat einen Auftrag für mich. Es ist nicht egal, ob ich was tue oder nicht tue, sondern Gott sagt, ja, tu, geh arbeiten, mach, sei fleißig. Und das sagt er auch zu den Thessalonichern. Und hier ist es spannend aus dem Kontext heraus, die haben Jesus erlebt, haben gesagt, wow, ist das cool, endlich habe ich Jesus in mir, der lebt in mir. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, in irgendeinem weltlichen Beruf zu leben. Deswegen haben die dann alle ihre Jobs gekündigt, haben gesagt, jetzt nur noch für Gott leben. Ja? Das waren die Thessalonicher. Und in diesen Kontext hinein schreibt Paulus Folgendes. Er schreibt, und nun, liebe Freunde, geben wir euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, folgende Anweisung. Haltet euch von jedem Bruder fern, der untätig ist und nicht so lebt, wie wir es euch vorgelebt haben. Denn ihr wisst, dass ihr unserem Vorbild folgen sollt. Wir waren nicht faul, als wir bei euch waren. Nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Dabei war es nicht so, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, damit ihr euch danach richtet. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Da müssten viele fasten. In Deutschland. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Schlechte Nachricht für alle, die irgendwie nach dem Abitur sagen, oh, die Mama wird mir schon ein Auto schenken. Ja. No? Das wird schon klappen. Hier steht es anders. Ja, ja. Und was euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht auf, damit Gutes zu tun. Achtet darauf, wer unsere Anweisungen nicht befolgen will und haltet euch von ihm fern, damit er sich schämt. Ist auch krass. Betrachtet ihn jedoch nicht als Feind, ganz wichtig, sondern redet mit ihm wie mit einem Bruder und ermahnt ihn. Sagt er, und wisst ihr, das Wort ermahnen ist meistens ein Ermutigen. Hey, hey, du Faulpelz, komm, in dir steckt doch noch mehr drin, als jetzt nur hier rumzugammeln. Ja, also Arbeitslosigkeit ist doch jetzt nicht Gottes Ding für dich. Komm, lass uns Bewerbung schreiben. Komm, jetzt guck mal, was in dir steckt. Hey, Gott hat doch Dinge in dich reingelegt, das will doch raus. Was machst denn du und gammelst da rum den ganzen Tag? Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir viel Zeit haben, kommt der Feind gerne und der hält uns beschäftigt. Das heißt, dann sind wir mit sinnlosen Dingen beschäftigt. Wie stand es hier mit unnützen Sachen, also so unnötig, völlig unnütz. Es kommt gar kein Nutzen aus dem, was du tust, weil du die ganze Zeit rumgurkst. Da zeige ich euch mal eine Werbung von Edeka, wie die inzwischen Mitarbeiter akquirieren. Ja, also du hast keine Lust auf Rumgurken, bewirb dich bei uns. Das ist der Zeitgeist, in dem wir uns befinden. Weil die Leute, eigentlich sage ich immer, denen geht's zu gut. Ja, es gibt viele, die sich wirklich überlegen, lebe ich nicht von Bürgergeld oder gehe ich wirklich arbeiten? Also die 300 Euro, die das mehr bringt und 40 Stunden dafür arbeiten gehen, das mache ich nicht. Das ist der Zeitgeist, in dem wir drin sind. Und da müssen wir aufpassen als Christen, dass wir da nicht auch von der Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, okay, jetzt mal schauen, was ich so mache nach, ne, ach je, also da mit dem Arbeitgeber, das klappt nicht so gut. Ja, ich glaube, das ist gerade nicht für mich dran. Gott hat was anderes für mich. Ich habe schon Stimmen gehört, die haben gesagt, ja, also Arbeitslosigkeit, das ist gerade voll von Gott. Der hat so ein Training mit mir vor, dass ich in Versorgung lerne zu leben. Puh, wisst ihr, Gott will dich durch deine Arbeit versorgen, nicht ohne deine Arbeit. Ja, er versorgt dich. Da haben wir so einen Schaffertyp. Er versorgt dich durch deine Arbeit, nicht ohne deine Arbeit. Ja, und ich weiß, das ist auch manchmal wirklich ein Pain. Ich möchte jetzt niemanden irgendwo treffen, der wirklich in Arbeitslosigkeit drin ist. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich weiß auch, dass Gott Lösungen hat. In Form von, du hast eine Nachbarin, du kannst für die einkaufen gehen. Du kannst doch in deiner Zeit, die du gerade hast als Arbeitsloser, komm bei uns in die Kirche, ich gebe dir einen 40-Stunden-Job, das ist kein Problem. Also du kannst doch in Ehrenamt rein investieren. Du kannst keine Ahnung was machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber untätig rumzusitzen ist nicht das, was Gott mit dir vorhat. Deswegen nutz deine Zeit weise und frag Gott, was hast du mit mir vor? Genauso auch zum Beispiel das Thema Rente. Wisst ihr, in der Bibel gibt es keine Rente. Es ist ja schön, dass wir diesen Segen in Deutschland haben, dass wir an irgendeinem bestimmten Alter jetzt finanzielle Versorgung bekommen. Aber was sagt die Bibel über ältere Leute? Da steht Psalm 92, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Yes. Wer von euch möchte im Alter fruchtbar und frisch sein und blühen? Wow. Guck mal, und dann kennt ihr die Maria Brean, die ist für mich so ein Vorbild. Ja, das ist eine Frau, die ist 60 gewesen, Rentnerin. Und dann hat sie gesagt, super, jetzt habe ich ja Versorgung finanzielle. Was machen wir damit? Ach, ich ziehe nach Afrika und da gründe ich so ein Haus für Waisenkinder. Die ist jetzt 80, die ist das blühende Leben. Ja. Mein Opa, Schwiegeropa zum Beispiel, seine Frau ist erblindet und er hat dann angefangen, sie zu pflegen. Hat angefangen, sie hat ihm die Rezepte aus dem Gedächtnis sozusagen diktiert und er hat angefangen, Krautwickel und was man da alles macht im Schwabeländle. Hat er dann richtig gelernt, noch zu kochen. Ja, und der ist so fit, der ist jetzt 96 oder 97, der ist so fit, weil er eine Aufgabe hatte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht dieses Mindset haben, jetzt bin ich in der Rente, jetzt züchte ich nur noch Rosen, sondern ich sage, hey, Gott hat doch mehr mit dir vor. Und ich liebe diese ältere Generation. Wisst ihr, wir brauchen geistliche Väter und Mütter in Deutschland, die uns ermutigen, die uns Jüngere bestärken, die sagen, hey, komm, du schaffst es. Komm, ach, die Situation mit deinem Kind, so schlimm ist es nicht. Ich habe das alles hinter mir. Versteht ihr? Und die haben eine Weisheit und Reife. Und es hat mir mal eine gesagt, die in Rente gegangen ist. Sie hat gesagt, Michi, das Schlimme ist für mich, es fragt dich keiner mehr. Und lass uns eine Kirche sein, die die ältere Generation fragt. Die sagt, hey, wir wollen von deiner Weisheit profitieren. Wir wollen von deiner Autorität profitieren, als weiser, als älterer, als mir vorgegangener Mensch. Und ich glaube, dass im Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosigkeit, im Reich Gottes gibt es keine Rente, sondern da haben wir immer genug zu tun. Deswegen frag Gott, hey, was ist mein Part, wo soll ich rein? Und sag nicht, ja, jetzt bin ich halt gerade arbeitslos, oh, jetzt bin ich halt in der Rente, jetzt ist nichts mehr da. Ja, also ich zum Beispiel bei uns in der alten Gemeinde war eine, die wurde die Vorleseoma. Die ist dann an eine Schule gegangen und hat einfach Kindern vorgelesen. Und die hat dort so ein Segen in diese Kids reingelegt, die Jesus alle nicht kannten. Und einfach nur, weil sie da war und sie hat gesagt, ich bin die Vorleseoma. Ja, oder ich denke immer so ein Handwerker-Opa, ja, der einfach den Kids mal beibringt, wie kann du Sachen basteln, wie kannst du Dinge tun. Es gibt doch, und da gibt es ja noch viel mehr Sachen. Gott muss es dir zeigen. Aber gib dich nicht mit diesem Zustand zufrieden. Ach, jetzt lehne ich mich zurück. Jetzt sollen andere übernehmen. Hey, das ist nicht das, was Gott mit dir hat. Er hat mehr für dich. Und der letzte Punkt, auf dich kommt es an. Auf dich kommt es an. Gott hat sich ausgesucht, durch dich zu leben. Ich frage mich manchmal, warum? Gott, warum machst du es nicht selber? Du würdest es so viel besser machen. Warum hast du nicht Engel geschickt, die sich einfach irgendwo plötzlich auftun in einem Klassenzimmer und alle erkennen dich? Nein, er hat uns dahin gesteckt. Er hat sich entschieden, durch dich Licht zu sein. Er will durch dich leben. Jetzt ist halt die Frage, willst du es auch? Möchtest du dieses Licht, dieses Salz sein? Und für mich war das so, eine Erfahrung, die ich erleben durfte. Ich habe im Marketing gearbeitet, ein paar Jahre, und da waren zwei Kolleginnen. Und wir zu dritt saßen in diesem Büro und wir haben natürlich viel Zeit miteinander verbracht. Jeden Morgen bis, keine Ahnung, wir haben echt geballert bis 17 Uhr, Überstunden und so weiter. Wir haben echt auch Spaß gehabt. Und wisst ihr, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, saß ich im Auto und habe gebetet, Gott, wenn ich jetzt heute in dieses Büro reinkomme, da wünsche ich mir, Jesus, dass du reinkommst, dass deine Freude reinkommt, dass deine Liebe reinkommt, dass deine Geduld reinkommt, deine Perspektive reinkommt, dass nicht länger ich lebe, sondern Jesus lebt durch mich heute an diesem Tag. Und dass wirklich, wenn ich da reinkomme, sich die Atmosphäre verändert und eine göttliche Perspektive reinkommt. Und das durfte ich erleben. Das durfte ich so erleben. Und zwar war es so, dann habe ich auch immer wieder für sie gebetet, auch wenn es ihnen nicht gut ging, habe ich gesagt, du, ich bete für dich. Die wussten, ich bin Christ. Und ich habe denen dann zum Beispiel mal den Mund wässrig gemacht. Montagmorgen, da war so ein bisschen trübe Stimmung. Ich so, ey, ihr glaubt nicht, was ich gestern erlebt habe. Der Gottesdienst, der war so krass. Und habe denen den Mund wässrig gemacht. Und irgendwann die eine Kollegin, Michi, du erzählst einmal von diesem Gottesdienst. Darf ich da mal mit? Ich so, okay, wenn du unbedingt willst. Ja? Und dann ist sie mitgekommen und sie hat Gott erlebt. Sie hat in diesem Gottesdienst ihr Leben Jesus gegeben und sie ist bis heute mit Jesus unterwegs. Sie hat dann in der Gemeinde ihren Mann kennengelernt, der jahrelang schon für eine Frau gebetet hat. Und die sind bis heute wirklich mit ihren Kids im Glauben unterwegs. Und dann war das Krasseste. Sie kommt am Montagmorgen nach diesem Sonntag, wo sie sich bekehrt hat, ins Büro. Sagt zu der anderen Freundin, das ist bis heute meine beste Freundin, was ich da erlebt habe. Alter, du musst da hin. Unbedingt, du musst da mit mir hin. Das ist krass, du, ich habe Gott erlebt. Wer glaubt ihr, war am nächsten Sonntag im Gottesdienst und hat sein Leben Jesus gegeben und ist bis heute mit Jesus unterwegs. Erzieht ihre Kinder im christlichen Glauben. Sie war kurz vor der Hochzeit und hat den Mann geheiratet und er ist immer noch nicht mit Jesus unterwegs. Und das ist jetzt seit 18 Jahren. Begleite ich sie, wir sind per Voicemail ständig in Kontakt und ich ermutige sie, wo Herausforderungen sind mit ihren Kids, wo dann ging es um, taufen wir sie katholisch, segnen wir sie. Das sind so viele Themen und da braucht es Leute, die diesen Weg mitgehen. Und was für ein Segen, einfach nur, weil Jesus mit mir in diesem Office war. Und was für ein Segen jetzt in diesem Leben passiert. Und das ist das, was Gott mit dir vorhat. Dass aus deinem Leben heraus Leute ihn kennenlernen. Dieses Geheimnis, von dem wir hier in Kolosser lesen, ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Und deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Du erzählst überall, wo du hinkommst, von ihm. Dass die, die um dich sind, dieses Geheimnis erkennen. Wollen wir das uns so wie als Kirche auch drauf committen, sagen, ja, so wollen wir leben. Wir wollen Matjoschkas sein, die Umfeld positiv verändern. Das ist unser Visionsstatement als ICF. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden und unser Umfeld positiv verändern. Deswegen hat Gott dich in deine Arbeit, in deine Schule, in dein Studium gestellt, in deine Familie, egal wo du bist. Deine Arbeit ist wichtig. Wie du dort Licht bist, ist wichtig, ist entscheidend. Er hat nur dich. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Meine Kolleginnen, die haben keine Bibel gelesen, die haben nur mein Leben gesehen. Gesagt, wie geht sie mit ihrem Mann um? Wie kommt sie zur Arbeit? Das haben sie gelesen. Ich habe nicht viel vom ich habe schon vom Evangelium erzählt, aber nicht viel. Aber ich habe die ganze Zeit von Jesus erzählt, durch mein Leben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die von Jesus erzählen, egal wo wir sind. Wenn du magst, darfst du mit mir aufstehen und darauf reagieren. Sagen, ja Gott, wir wollen wirklich unsere Arbeit wertschätzen, da wo du uns hingestellt hast und nicht sehen, uns darüber beklagen, sondern wirklich auch dankbar sein, diese Perspektive von Gott einnehmen, dass wir dort, mir fällt immer dieses englische Wort Purpose ein. Es ist eine Bestimmung, dass du dort bist. Und vielleicht sagst du mal kurz in deinem Herzen, ja Gott, danke für den Ort, an den du mich gestellt hast. Danke für das Studium, für die Arbeit. Wenn du Schüler bist, danke für deine Klasse. Wenn du Geschäftsführer bist, danke für meine Firma. Und Jesus, ich bete, dass wir wirklich lernen, dich zu repräsentieren. Dass wir wirklich lernen, einen Unterschied zu machen. Dass wir überall, wo wir hinkommen, von dir erzählen, Jesus. Durch unser Leben. Unser Leben soll zeigen, wie deine Liebe aussieht. Unser Leben soll zeigen, wie deine Geduld aussieht, wie deine Sanftmut aussieht. Vielleicht auch, wie deine Ermahnung aussieht, Jesus. Unser Leben soll es zeigen.